Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Europas größtes Atomkraftwerk steht bei Saporischschja in der Ukraine. Und wegen Russlands Einmarsch dort stehen seine 6 Meiler gerade fast täglich unter Beschuss. Experten für Reaktorsicherheit sind alarmiert und fragen sich, wie lange das noch gut geht. Wir sprechen gleich mit einem drüber, wie groß die Gefahr ist, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Außerdem berichten wir über das aktuelle Massensterben im Mittelmeer, wo der andauernde Hitzestress vielen Meeresbewohnern zu schaffen macht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Hitzewellen wie jene, die wir diesen Sommer in Europa erlebt haben, die fordern nicht nur an Land ihren Tribut, sondern auch unter Wasser. Und zwar nicht nur in Fließgewässern, wo derzeit tausende Fische verenden, weil das wenige Wasser zu warm ist oder zu wenig Sauerstoff enthält, sondern auch in den Ozeanen. Im Mittelmeer zum Beispiel, da führen Hitzewellen inzwischen regelmäßig zu einem regelrechten Massensterben. Einer neuen Studie zufolge verenden dort jeden Sommer Millionen Korallen, Moos- und Nesseltiere, weil sie mit dem ständigen Temperaturstress nicht mehr klarkommen. Und dieses Jahr dürfte es besonders schlimm werden, wie Volker Mrasek herausgefunden hat.
Tauchgänge an über 350 Standorten im ganzen Mittelmeer liegen der neuen Studie zugrunde. Fast 70 Forscherinnen und Forscher aus 11 Ländern lieferten Daten oder werteten sie aus. Die Ergebnisse decken die Jahre 2014 bis 2019 ab und sie sind erschreckend. Marine Hitzewellen führen demnach immer wieder zu regelrechten Sterbewellen in den Unterwasserökosystemen des Mittelmeeres. Am stärksten treffe es Hornkorallen, koloniebildende Moos- und Nesseltiere sowie Rotalgenwälder, sagt der Ozeanograf Nathaniel Bensoussan. Er ist einer der wissenschaftlichen Leiter des mediterranen Klimabeobachtungsnetzes TMEDNET.
Leider ist Massensterben hier der vollkommen richtige Begriff. Während der Hitzewellen im Meer haben wir es an tausenden Kilometern Mittelmeerküste und in sämtlichen Habitaten beobachtet. An manchen Stellen lagen die Verluste über 90%. Millionen Korallen sind verendet. Das hat gravierende Veränderungen in den marinen Ökosystemen zur Folge.
Was den betroffenen Arten gemein ist, sie sitzen fest auf dem Meeresgrund und damit in der Falle, wie Diego Kersting erklärt, deutsch-spanischer Meeresökologe von der Universität Barcelona.
Das heißt, sie können dann nicht fliehen, wenn das Wasser im Sommer zu warm wird. Irgendwann wird es zu viel und dann sterben halt diese Arten. Und das Schlimmste daran ist, dass viele von diesen Arten auch sehr wichtig für das Ökosystem sind, weil sie anderen Arten Schutz bieten. Und ich spreche hier zum Beispiel von Korallen und Schwämmen. Insgesamt verlieren wir dann nicht nur diese Arten, sondern auch viele, viele andere.
Was sich zuletzt im Mittelmeer abgespielt habe, sei beispiellos und das sogar weltweit, so die Studie. 5 aufeinanderfolgende Jahre mit großräumigen Massensterbeereignissen bei zahllosen Arten. Dabei werde das Mittelmeer offenbar zu einem Klima-Hotspot. Ozeanograf Bensoussan fürchtet, dass der steigende Hitzestress die marinen Ökosysteme dauerhaft schädigt.
Im Rekordhitzesommer 2003 ist es zum bisher größten Massensterben im Mittelmeer gekommen. In manchen der betroffenen Ökosysteme sehen wir auch 20 Jahre später noch keine Anzeichen für eine Erholung.
Zurzeit wird 2003 sogar noch übertroffen. Das mediterrane Messnetz registriert fortlaufend neue Temperaturrekorde an der Meeresoberfläche.
Seit Mai sind manche Bereiche des westlichen Mittelmeers extrem warm, also jetzt schon 3 Monate lang. Im Juli und im August haben wir sogar neue Rekordtemperaturen von über 30 Grad an der Meeresoberfläche gemessen, vor Nizza und auch vor den Küsten Korsikas und Sardiniens. Dass die Hitzewelle in diesem Jahr so lange andauert, setzt das Ökosystem erst recht unter außergewöhnlichen thermischen Stress.
Meeresökologe Diego Kersting rechnet damit, dass die Hitze im Mittelmeer noch eine ganze Weile anhält und damit auch die Leidenszeit für Korallenstöcke, Nesseltierkolonien und Seegrasgärten.
Es kommen noch 2 Monate mit hohen Temperaturen, weil August und September im Mittelmeer auch sehr warm sind. Das heißt, dass nochmal viele Arten diese Hitzewelle nicht aushalten werden. Und dass wir dann nochmal mit dem Massensterben rechnen müssen.
Marine Hitzewellen führen inzwischen regelmäßig zum Massensterben im Mittelmeer. Und dieses Jahr kommt das Schlimmste wohl erst noch. Ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Was in Saporischschja in der Ukraine gerade passiert, das ist wirklich Stoff für Albträume. Ein riesiges Kernkraftwerk mit 6 Reaktorblöcken, von denen noch 2 am Netz sind, mitten im Kampfgebiet gelegen. Immer wieder schlagen Raketen- und Artilleriegeschosse auf dem Gelände ein, das die Russen Anfang März besetzt haben und inzwischen offenbar auch als Munitionslager verwenden. Klar, dass sich da viele Anwohner und Experten Sorgen machen. Es könnte quasi als Kollateralschaden der Gefechte zu einer Reaktorkatastrophe kommen. Vorgestern forderten deshalb 42 Länder und die EU Russland auf, das Kraftwerk sofort wieder an die Ukraine zurückzugeben. Dass die Russen dieser Forderung nachkommen, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Die Situation bleibt also brenzlig in Saporischschja. Wie brenzlig? Das wollte ich vor der Sendung von Jan Klebert wissen, dem stellvertretenden Pressesprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln. Meine erste Frage an ihn: Wie groß ist die Gefahr, dass durch den Beschuss des AKW Saporischschja größere Mengen an Radioaktivität freigesetzt werden könnten?
Das konkret zu beziffern, wie groß die Gefahr ist, da tun wir uns doch relativ schwer. Was man natürlich ganz klar sagen muss, es ist eine besorgniserregende Situation, die da gerade vorherrscht. Und nicht umsonst ist verboten, in der Genfer Konvention steht das drin, dass kriegerische Handlungen, kämpferische Handlungen in Nähe solcher Anlagen, kerntechnischer Anlagen absolut zu unterlassen sind. Aktuell würden wir das jetzt so bewerten, dass es aus unserer Sicht zumindest keine Informationen dafür gibt, dass man sich da jetzt wirklich wegen einem kurzfristigen Unfall mit schwerwiegenden Auswirkungen Gedanken machen müsste. Die Anlagen, die sind gegen sogenannte Einwirkungen von außen, sind die ausgelegt. Die haben ein großes Containment-Gebäude, das muss man sich vorstellen wie eine große Betonglocke, die da um den Reaktor herumgebaut ist, die eben auch Flugzeugabstürzen oder schweren Erdbeben standhalten kann. Und dementsprechend, wenn da jetzt ein bisschen Artilleriegeschosse darauf einschlagen würden, was ja auch noch nicht der Fall war, dann sollte die Anlage das abkönnen. Natürlich ist es schon so, dass wenn man jetzt es ernsthaft darauf anlegen wollte, dieses Gebäude zu zerstören mit den entsprechenden modernen Waffen, ist das heutzutage möglich. Aber da kann ja eigentlich keine der beiden Seiten ein ernsthaftes Interesse dran haben. Was uns allerdings dann noch eher Besorgnis bereitet, das ist der Zustand der Betriebsmannschaft, die da vor Ort arbeitet. Die arbeiten da im Dreischichtbetrieb. Das heißt, die Mitarbeitenden, die verlassen die Anlage abends, gehen nach Hause in das benachbarte Energodar, haben da teilweise Familie, Freunde, Bekannte, die in einer besetzten Stadt, in einem Kriegsgebiet leben und müssen dann tagsüber ihre 8 Stunden unter Soldaten, die die Anlage besetzen, ihre Pflichten erfüllen. Was jetzt in einem Normalbetrieb noch möglich sein sollte, da läuft natürlich auch vieles automatisiert ab in so einem Kernkraftwerk. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, aus welchen Gründen auch immer fällt da der Strom aus, die Stromanbindung ist nicht mehr gegeben und man muss dann da unter hohem psychischen und möglicherweise auch physischem Druck von der Besatzermannschaft Entscheidungen treffen, dann wird es vielleicht alles auf einmal nicht mehr ganz so trivial. Und ich sag mal, die meisten Katastrophen passieren, weil da viele verschiedene unglückliche Umstände zusammenkommen. Und wenn man sich das anschaut, was wir da im Moment für eine Situation haben, dann ist es halt schon so, dass der ein oder andere unschöne Umstand schon eingetroffen ist, von dem wir vor einem halben Jahr gar nicht gedacht hätten, dass das jemals eintreten kann in so einer Anlage.
Wir haben ja schon gehört, eine Pumpstation ist schon ausgefallen, Strahlungsmessgeräte sind schon ausgefallen. Sie haben jetzt gerade gesagt, der zentrale Teil ist gut geschützt, also der Reaktorkern in der Stahlhülle oder auch in der Betonummantelung. Aber es gibt ja viele periphere Systeme, die wahrscheinlich nicht ganz so dick ummauert sind, aber auch sehr relevant fürs Funktionieren des Reaktors.
Also man muss sagen, die wichtigsten Komponenten für den Betrieb der Anlage, die befinden sich tatsächlich alle im Containment-Gebäude. Da ist es natürlich schon so, dass da auch Sachen ausfallen können, ohne dass jetzt, also ich hatte eben davon gesprochen, wenn jetzt der Strom beispielsweise wegbricht, was passiert dann? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass für so einen Reaktorbetrieb, auch wenn der Reaktorkern heruntergefahren wird, laufend Kühlwasser, Kühlmittel da sein muss. Und diese beiden Sachen müssen gegeben sein, aber auch dafür sind die Anlagen ausgerichtet. Also gerade in den ukrainischen Anlagen kann man sagen, dass die, nachdem 2011 hier Fukushima stattgefunden hat, die haben dann freiwillig an diesem europäischen Stresstest teilgenommen für Kernkraftwerke von der EU. und haben in dem Zusammenhang auch nochmal Nachbesserungsbedarf, gerade beispielsweise für Stromausfälle identifiziert. So sind da mittlerweile für jeden Block, ich glaube, 3 Notstromdiesel vor Ort. Das heißt, selbst wenn da jetzt mal der Strom ausfallen sollte, dafür sind die Anlagen ausgelegt.
Das heißt, auch eine eventuell fällig werdende Notabschaltung bei einem Treffer an einer neuralgischen Komponente würde aus Ihrer Sicht wahrscheinlich relativ reibungslos klappen?
Das ist ja jetzt schon vorgekommen. Ich weiß nicht, wann war dieser Treffer? Ich kann es jetzt nicht genau datieren, aber da ist ja so gewesen, dass diese eine Hochspannungsleitung beschädigt wurde und dann automatisch in einem der 3 noch laufenden Blöcke, der hat darauf reagiert, der hat das automatisiert wahrgenommen und das System hat dann diese Notfallabschaltung eingeleitet. Und der Block wurde dann von den beiden benachbarten Blöcken, die noch in Betrieb sind, mit Strom versorgt, sodass die Kühlung gewährleistet ist. Da sind ja auch kurzfristig die Notstromdiesel angesprungen, also alles, wie es sein sollte, sage ich mal. Ne? Zurzeit ist es so, dass noch eine der Hochspannungsleitungen am Kraftwerk intakt ist und eine weitere Ersatzleitung auch noch vor Ort wäre, die sowohl den Strom abführen könnte, aber auch dann eben die Anlagen mit Strom versorgen könnte im Notfall. Und selbst wenn diese beiden Leitungen jetzt aus welchen Gründen auch immer beschädigt, zerstört werden sollten, dann könnten sie, wie Sie gerade richtig meinten, die Anlage könnte abgefahren werden auf Eigenbedarf. Und sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren, dann gibt es eben genug Notstromdiesel, die den Betrieb der Anlage für lange Zeit gewährleisten können.
Gibt es denn ein Szenario, das Ihnen und Ihren Leuten wirklich Sorgen bereitet?
Also wie ich eingangs schon gesagt habe, die ganze Situation ist nicht tragbar, wie sie ist. Ne? Also dass da überhaupt Kampfhandlungen und militärische Präsenz an dem Standort stattfinden, das ist ein absolutes No-Go aus unserer Sicht. Aber andererseits muss man sagen, dass wir jetzt eine akute Gefährdung, das hat beispielsweise die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, vor einigen Tagen auch noch in der Pressemitteilung die Sicht bestätigt, dass die sagen, eine kurzfristige Gefährdung der Anlage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Was sich natürlich dynamischer Kriegsverlauf jederzeit ändern kann. Wer weiß auch, was für dumme Gedanken man da noch so kommen kann.
Wäre es denn eine gute Idee, die Meiler jetzt alle runterzufahren?
Würde ich so eher nicht sehen, weil ja die beiden wichtigsten Sachen für einen sicheren Betrieb eines Kernkraftwerks, das sind, dass Strom vorhanden ist und das Kühlmittel, also Wasser, ne, zur Kühlung vorhanden ist. Und diese beiden Sachen, die müssten ja auch gewährleistet sein, wenn die Anlage heruntergefahren ist. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das einen großen Mehrgewinn bringt.
Jetzt gab es ja auch Agenturen, die gemeldet haben, dass die Russen eben Teile dieser Bunker, also der dicken Betonmauern um die Reaktorkerne nutzen, um zum Beispiel Munition zu verstecken. Wie bewerten Sie das denn?
Haben wir auch gehört, können wir jetzt natürlich nicht unabhängig bestätigen, wobei das jetzt meines Wissens nicht in diesen Containment-Gebäuden, in denen auch der Reaktorkern untergebracht ist, da ist die Munition nicht untergebracht, sondern wohl in den Turbinenhäusern, die zu den Blöcken jeweils gehören. Und da müssten es meines Kenntnisstands nach die Turbinenhäuser 1 und 2 sein, von den Blöcken 1 und 2.
Das heißt, die Russen profitieren da davon, dass die auch relativ gut geschützt sind, weil die natürlich ihre Munitionsdepots vor feindlichen Angriffen schützen wollen.
So wie es sich für uns die Lage darstellt und wie wir das im Moment einschätzen können, genau das scheint der Fall zu sein. Aus Kriegsführungssicht macht das ja vielleicht ein Stück weit Sinn, dass man sagt, ja gut, da stellen wir unsere Munition hier ins Turbinenhaus, was natürlich auch wieder Verstoß gegen die Genfer Konvention, absolutes No-Go aus sicherheitstechnischer Perspektive ist. Aber ja klar, da werden sie nicht beschossen da drin, ne? Oder da sollten sie nicht beschossen werden, dann ist es besser so.
Bei einem anhaltenden Stromausfall oder Kühlwassermangel könnte die Situation im AKW Saporischschja außer Kontrolle geraten. Soweit das Gespräch mit Jan Klebert von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln. Einer der großen Vorteile von Solarkraftwerken ist, dass die einem nicht so leicht um die Ohren fliegen können wie ein Kernreaktor. Dafür benötigen sie aber viel mehr Platz und vor allem reichlich Sonnenlicht, das sie in Strom verwandeln können. Entweder passiert das direkt, mit Hilfe von Solarzellen, oder indirekt, indem gekrümmte Spiegel das Sonnenlicht auf armdicke Röhren fokussieren. Das Wärmeträgeröl darin wird dabei stark erhitzt und treibt dann eine Turbine an. Weil die Effizienz solcher solarthermischen Kraftwerke immer noch nicht mit Photovoltaikkraftwerken mithalten kann, tüfteln die Ingenieure ständig an Verbesserungen. Die neueste ist ein spezieller Messfühler, der registriert, wann die Spiegel dringend mal wieder gereinigt werden müssten. Frank Rothelüschen berichtet vom ersten erfolgreichen Test in Kuwait.
All of the figures for this project are extraordinary. 270,000 mirrors installed, producing energy equivalent to the consumption of 50,000 homes.
Das Werbevideo verdeutlicht die Dimensionen des Kraftwerks. Auf einer Fläche von 350 Fußballfeldern stehen 270.000 rinnenförmige Spiegel. Sie folgen der Sonne und konzentrieren ihre Strahlung auf Röhren, in denen Wasser verdampft. Der Wasserdampf treibt eine Turbine an, die über einen Generator Strom erzeugt, Strom für immerhin 50.000 Haushalte. Shagaya, so heißt das solarthermische Kraftwerk, steht in der Wüste von Kuwait. Hier scheint die Sonne sehr zuverlässig, doch die Trockenheit hat auch ihre Tücken.
In Wüstengegenden, wo es dann eben auch einen großen Anteil an Staub, feinen Sand gibt, der mit dem Wind getragen wird und sich dann auch auf den Spiegeln niederschlägt.
Sagt Gregor Bern, Forscher am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Der feine Sand streut das von den Spiegeln reflektierte Licht, dadurch wird es nicht mehr so gut gebündelt. Die Folge, die Effizienz des Kraftwerks kann sinken um bis zu 10%.
Daher ist es notwendig, regelmäßig in solchen Kraftwerken die Spiegel zu reinigen. Häufig wird das unter Einsatz von Wasser gemacht, um eine hohe Sauberkeit zu erreichen und damit auch die Effizienz der Kraftwerke hochzuhalten.
Das Putzen erfolgt eher selten per Hand. In der Regel erledigen das spezielle LKW mit großen Wischern. Aber Wasser ist knapp in der Wüste und da ist es sinnvoll, nur so viel wie unbedingt nötig davon zum Spiegelputzen zu verwenden. Doch um zu wissen, wann eine Reinigung wirklich sein muss, braucht es ein präzises Monitoring. Bislang dienen dazu tragbare Sensoren, mit denen wird stichprobenartig gemessen, wie gut die Spiegel das Licht noch reflektieren.
Das bedeutet aber, dass dort jeden Tag Mitarbeitende ins Feld gehen und an verschiedenen Spiegeln per Hand messen, wie der Zustand momentan ist.
Ein ziemlicher Aufwand, weshalb Gregor Bern gemeinsam mit einigen Firmen eine vollautomatische Alternative entwickelt hat, einen Sensor in Form eines kleinen Schranks fest neben dem Spiegelfeld installiert. Aus dem Schränkchen ragt ein Schwenkarm mit einem kleinen Spiegel am Ende. Er ist, ebenso wie die Kraftwerksspiegel, Tag und Nacht dem Wüstenstopp ausgesetzt. Einmal pro Stunde erfolgt eine Messung.
Es wird regelmäßig dieser Arm automatisch vor eine Klappe gefahren, also es öffnet sich dann automatisch. Dort wird der Reflexionsgrad gemessen und der Arm fährt wieder zurück in die Ausgangsposition.
Dadurch lassen sich der jeweilige Verschmutzungsgrad präzise überwachen und die Reinigungs-LKWs gezielt losschicken. Im letzten Jahr hat das Team 3 Exemplare ihres Sensors in Kuwait aufgestellt.
Also er ist im Einsatz, er funktioniert auch über lange Zeit. Die Technologie ist entwickelt.
Nächstes Jahr könnte der Sensor kommerziell erhältlich sein. Er könnte einem Kraftwerksbetreiber 20% Wasser sparen und auch einiges an Geld.
Die Reinigungskosten können auf jeden Fall stark reduziert werden. Die konnten wir um ein Viertel noch reduzieren in den Modellierungen. Ja, und das sind dann schon 180.000 Euro oder mehr, die dann im Jahr einfach schon mal weniger an Kosten aufkommen.
Auch für Photovoltaikkraftwerke könnte so ein Sensor in angepasster Form nützlich sein, glaubt Gregor Bern. Denn auch hier ist in trockenen Regionen Verschmutzung ein Problem. Und?
Was noch ganz interessant ist, ist das Thema der konzentrierenden Solarthermie in Deutschland interessanter wird.
Und zwar bei solarthermischen Anlagen, die irgendwann einmal grüne, CO2-freie Prozesswärme für hiesige Industrieunternehmen erzeugen sollen.
Frank Grotelüschen über einen smarten Sensor, der den Betreibern von Solarkraftwerken hilft, ihre Reinigungsintervalle zu optimieren. Die weiteren Wissensmeldungen vom Tage hat jetzt Michael Stang für uns.
Naturparks sind kein Patentrezept, zumindest nicht, wenn es um den Schutz der Artenvielfalt in europäischen und afrikanischen Nationalparks geht. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Sustainability. Ob sich die Biodiversität in einem Naturschutzgebiet erholt, hängt demzufolge stark von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen ab, in die die Parks eingebettet sind. Selbst unter den günstigsten Bedingungen können die Bedrohungen der biologischen Vielfalt in den Schutzgebieten nicht vollständig beseitigt werden, wenn sie nicht gleichzeitig auch außerhalb verbessert werden. Die Forschenden folgern daraus, dass es dringend nötig wäre, Nationalparks besser zu vernetzen. Russland präsentiert eine eigene Raumstation. Bei einer Rüstungs- und Industriemesse in der Nähe von Moskau wurde das Modell einer eigenen russischen Raumstation vorgestellt. Damit konkretisierte die Raumfahrtbehörde Roskosmos die Pläne für einen Ausstieg Russlands aus der internationalen Raumstation ISS. Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde hatte kürzlich erklärt, die Zusammenarbeit mit der NASA gekündigt zu haben und sich nach 2024 aus der ISS zurückziehen zu wollen. Nach Angaben der NASA soll die Kooperation im Orbit aber bis mindestens 2028 weitergehen. Die Zahl der Promovierenden ist gestiegen. An deutschen Universitäten befanden sich im vergangenen Jahr rund 200.300 Forschende in einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren 4% mehr als 2020, wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden mitteilte. Der Frauenanteil lag bei 48%. Das Durchschnittsalter der Doktorandinnen und Doktoranden lag den Daten zufolge bei 30,2 Jahren. Ein regionaler Atomkrieg hätte weltweite Hungersnöte zur Folge. Das berichtet ein internationales Team im Fachblatt Nature Food nach Modellberechnungen. Die Forschenden hatten die Auswirkungen eines solchen Krieges durch Rußpartikel in der höheren Atmosphäre simuliert. Demnach würde der Ruß einen Teil des Sonnenlichts blockieren und zu Ernteausfällen führen. Im kleinsten berechneten Szenario würden 100 Atombomben mit einer Sprengkraft von jeweils 15.000 Tonnen rund 5 Millionen Tonnen Ruß in die obere Atmosphäre schleudern. Dabei würden den Simulationen zufolge 27 Millionen Menschen direkt sterben und 255 Millionen Menschen durch Hungersnöte in verschiedenen Regionen der Erde. Das neuartige Schweinegrippevirus ist mutiert. Ein internationales Team hat bei der routinemäßigen Überwachung von Hausschweinen in China eine neue Variante des H1N1 Schweinegrippevirus entdeckt. Demnach ist der Stamm bei Mäusen relativ gesehen tödlicher und bei Frettchen leichter übertragbar geworden, verglichen mit einem zuvor dokumentierten Stamm, heißt es im Fachblatt PNAS. In den USA könnte es bald einen Extremhitzegürtel geben. Die Nichtregierungsorganisation First Street Foundation hat eine Studie vorgestellt, wonach im Jahr 2053 mehr als 100 Millionen Menschen in den USA in Gebieten leben, in denen an mindestens einem Tag im Jahr eine gefühlte Temperatur von 52 Grad Celsius erreicht werden könnte. Das Team hatte unter anderem Satellitendaten zu Lufttemperaturen und Temperaturen der Erdoberfläche zwischen 2014 und 2020 ausgewertet und Prognosen des Weltklimarats IPCC zur klimatischen Entwicklung der kommenden Jahrzehnte einfließen lassen.
Sternzeit 16. August, ein Supermond mit Leben und Libelle. Der Ringplanet Saturn zieht im Laufe der Nacht tief über den Südhimmel. Schon in einem guten Fernglas ist in diesen Nächten rechts von ihm ein Lichtpunkt zu erkennen. Das ist Titan, ein echter Supermond. Dieser Begriff wird inflationär für einen Vollmond in Erdnähe gebraucht. Titan aber ist wirklich super. Er ist größer als der Planet Merkur und eine ganz eigene Welt. Titans Atmosphäre ist anderthalbmal so dicht wie unsere und besteht größtenteils aus Stickstoff. Dort gibt es Wind, Wolken und Regen. Europas Raumsonde Huygens ist 2005 auf Titan gelandet. Auf den ersten Blick sieht es dort aus wie auf der Erde. Titan hat Berge, durch die sich Flusstäler ziehen. Doch die Berge sind nicht aus Stein, sondern aus Wassereis. Bei etwa minus 180 Grad Celsius ist das Wasser hart gefroren wie Granit. Dennoch gibt es Regen auf Titan. Methan, bei uns als Bestandteil des Erdgases bekannt, ist auch bei diesen Temperaturen noch flüssig und regnet hin und wieder aus dichten Wolken. Auf Titan gibt es sogar eine Art Vulkanismus. Allerdings quillt dort keine Lava aus den Spalten der Oberfläche, sondern Eismatsch aus Kohlenwasserstoffen. Womöglich hat sich auf Titan ganz einfaches Leben gebildet. Die NASA will den faszinierenden Mond mit der Mission Dragonfly, auf Deutsch Libelle, genauer erforschen. Das ist ein Helikopter, der einige Jahre die Titanoberfläche erkunden und immer wieder neue Gegenden ansteuern wird. Die Mission soll in 4 Jahren starten und 2034 am Saturnmond ankommen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.